Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. So, ihr Lieben. Jetzt geht es dann nicht mehr lang und die Schweiz spielt das entscheidende Gruppenspiel gegen Finnland. Es sind realistische Chancen da, dass wir mal können das Viertelfinale klar machen können. Mit Blick auch vielleicht, ich meine, Dani, du hast so lange geshootet, du bist immer noch aktiv im Fußball verwurzelt. Wenn du jetzt auf das Event heute oben schaust, wenn du hier auf den Barfi schaust, was geht dir da durch den Kopf? Wie fühlst du dich, wenn du das siehst?
Ja, mega schön. Vor allem, ich fühle mich auch noch sehr verbunden. Ich kenne doch noch einige Nationalspielerinnen, die ich selber noch zusammengeshootet habe. Mega toll, bekommen sie die Bühne. Das Eröffnungsspiel war in Basel, ich war selber auch im Stadion. Sehr inspirierend, mega tolle Atmosphäre. Den Sommer kann man genießen, Bierchen trinken, grillieren, das will man noch mehr.
Auch du, Sophie, hast natürlich einen grossen Bezug zu Basel und zum Fußball. Wie fühlt es sich für dich an, jetzt hier auf diesem Barfi, an einer Heim-EM, hier vor dem entscheidenden Gruppenspiel, jetzt hier auf dieser Bühne zu hocken?
Ich muss sagen, es hat mich emotional mehr berührt, als ich das gedacht habe. Ich bin doch jetzt auch schon ein bisschen länger weg vom Frauenfußball als Danik. Aber es freut mich unglaublich, dass es so eine Euphorie entfacht hat, dass so viele Leute dabei sind. Und jetzt auch, ich bin positiv überrascht und begeistert, dass jetzt eineinhalb Stunden vor Abpfiff schon so viele Leute auf dem Buffy sind. Und wie gesagt, wie Dani angesprochen hat, Eröffnungsspiel in Basel, im eigenen Land, von so vielen Zuschauern, so vielen Kindern, Familien, aber auch Männer im Stadion zu sehen, ist sehr, sehr erfreulich und freut mich enorm.
Sophie, du sprichst die Euphorie und auch die Emotionalität an, die du verspürt oder verspürt hast, während dem Eröffnungsspiel oder jetzt auch im Zug von dieser Euro. Das hat ja sicher auch damit zu tun, dass du ganz lange auch selber aktiv Fußball gespielt hast, den Weg ganz lange auch mitgegangen bist. Das ist eigentlich gerade ein guter Stichpunkt, weil auf das wollen wir ein bisschen näher eingehen. Ihr habt beide Juniorinnenstufen vom FC Basel durchlaufen. Ihr habt den Weg zum Profi, wenn du so willst. Das muss es natürlich noch ein bisschen anders sehen, aber den Weg, den harten Weg, auch auf euch genommen. Mit Blick auf damals, wenn du das jetzt siehst, wo sich das anentwickelt hat. Wir reden von Themen wie einer Professionalisierung im Frauenfußball, von Infrastruktur. Ist das vielleicht auch ein Grund, wieso du die Emotionalität reinbringst?
Nein, das glaube ich eigentlich nicht. Also es freut mich natürlich, dass die Strukturen professioneller geworden sind. Das haben sie auch müssen werden, muss man sagen. Es sind definitiv andere Möglichkeiten mittlerweile vorhanden. Auch wie viele von diesen Girls man jetzt mittlerweile in Werbespots sieht, wie viele Medientermine sie haben und so weiter. Und wie viel auch in einem Blick oder in einer Zeitung steht, in einer Tageszeitung. Aber ich glaube nicht, dass. Also, ich habe überhaupt keine negativen Gefühle. Also, ich gönne das jeder Einzelne. Und ich glaube, wir beide haben auch sehr viel Support, vielleicht mehr von einzelnen Personen auch dürfen geniessen. Also, dass wir eingliedert worden sind, zum Beispiel in Nachwuchstraining oder in die Morgentrainings oder in Trainings der Junioren. Das hat unserer persönlichen Entwicklung natürlich sicher auch extrem geholfen. Und heutzutage ist das natürlich anders, weil du hast einfach allgemein eine größere Dichte, du hast mehr Struktur, du hast mehr Platz für Mädchen, um überhaupt Fußball zu spielen. Und klar, eben vor 10, 15 Jahren hat das noch ganz anders ausgesehen. Aber ich denke, das sind alles logische Schritte, die hier gezogen worden sind. Und ich bin fest überzeugt, dass die EM jetzt auch nochmal einen weiteren Beitrag leistet, dass quasi die Strukturen nochmal professioneller sind, dass eine Euphorie entsteht, die ähnlich wie in England, wie man 2022 gesehen hat, einfach enorm viele auch Sachen in Bewegung gesetzt werden.
Du hast jetzt schon sehr viele Sachen gesagt, genau, wo es eben um die Veränderung in der Talentförderung geht. Du hast schon gesagt, du bereust es in dem Sinn oder du nimmst es niemandem oder bist nicht neidisch auf niemanden. Vielleicht noch eine Frage, Tanik, wenn du an deine ersten Schritte im Fußball denkst, so an die Talentförderung von damals, vielleicht, wie hat die ausgesehen und wie blickst du, wenn du miterlebst, gerade auch als Trainerin, also Ex-Trainerin, wie das heute ist, wie blickst du auf die Zeit dort zurück?
Ja, ich glaube, ich gehöre gerade noch zu der Generation, die das alles noch hat erleben durfte. Also ich durfte zum Glück eine Sportklasse absolvieren. Ich hatte schon sehr professionelle Bedingungen. Ich hatte in meinen besten Zeiten 6 Trainings in der Woche. Habe nicht 100% arbeiten, sondern habe auch 2 Jahre in der Bundesliga als Vollprofi spielen. Also ich bin dort schon ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Auch als Trainerin hatte ich sehr professionelle Bedingungen, aber mittlerweile ist die aktuelle FC Basel-Trainerin 100% angestellt, was mich sehr freut. Und es sind Trainingszeiten momentan vorhanden am 3 am Nachmittag, genauso wie es muss sein. Ich hatte noch Trainingszeiten gehabt zwischen 6 und 8 Uhr zu oben. Von dem her, das sind schon wesentliche Punkte, die es dann schon vereinfachen. Ja.
Sophie, du hast vorhin angesprochen, dass die Entwicklung, die der Frauenfußball genommen hat, auch zwingend war. Da würde ich dir absolut zustimmen. Jetzt ist aber vielleicht die Frage, wieso ist das denn auch irgendwo durch vielleicht ein bisschen schleppend angelaufen oder wieso ist es so lang gegangen, wenn man jetzt halt schaut, ja, es sind grosse Unterschiede immer noch zum Männerfußball, obwohl der Vergleich gar niemandem irgendwie hilft. Aber nichtsdestotrotz, es sind immer noch andere Strukturen und dort frage ich mich so ein bisschen, wieso hat es so lange gebraucht, bis man an dem Punkt ist, wo man jetzt hier verstehen darf.
Ja, das ist eine gute Frage und es ist auch etwas, was ich mir immer wieder gefragt habe. Auch zum Beispiel Präsenz im Fernsehen war etwas, was ich auch immer sehr ambivalent war darüber. Weil einerseits habe ich immer gedacht, solange der Frauenfußball noch nicht die Qualität hat, die sich viele Leute halt vielleicht erwarten oder die sie auch gewohnt sind, eine Intensität von einem Spiel auch, soll es dann im Fernsehen übertragen werden? Und ich glaube, mittlerweile haben wir die Antwort gefunden und das ist absolut, weil einfach du musst in das Schaufenster reinkommen, ob das über einfach Visibilität ist oder ob das über TV-Spots ist oder über Gelder. Nur so kann sich das weiterentwickeln, oder? Weil sonst kommt überhaupt gar keine Bewegung in das rein. Und ja, von dem her gesehen, denke ich, sind das eben, wie gesagt, alles so Schritte, die nach und nach gegangen sind, die auch gewisse Zeit braucht, bis sich dann gewisse Sachen können nachziehen, nachentwickeln, bis eben gewisse Spielerinnen halt auch die Möglichkeit hatten, die Weg zu gehen. Und ja, ich glaube auch, dass der Frauenfußball eine Chance hat, um eigentlich eine Art eigenen Weg zu gehen, verglichen mit dem Männerfußball, wo eben eine Sportkultur kann entstehen, wo man kann sorgenlos an ein Fußballspiel gehen kann, weil keine Pyros angezündet werden oder keine Fans aufeinander losgehen. Es ist vielleicht ein bisschen weniger primitiv. Ja, also es soll nicht negativ gewertet werden, aber auch, ich glaube, es besteht wirklich eine Chance, dass du auch Spielerinnen halt als Vorbilder können vorangehen. Es ist eine sehr, wie sagt man, eine inklusive Kultur, die gelebt wird im Frauenfußball. Das sind alles Punkte, die ich glaube, sind auf eine Art eigenartig und speziell und entsprechend auch ja, sehr vielversprechend.
Das ist eigentlich auch noch spannend, dass du das jetzt ansprichst, weil Joe Verscha, der schon auf dieser Bühne war, hat auch gesagt, dass der Frauenfußball, wenn er sich jetzt auch professionalisiert und all das ja trotzdem nicht eine Kopie vom Männerfußball soll und kann werden. Von dem her spannend, dass du das auch noch aufgreifst. Etwas, was vielleicht noch in einem letzten Rückblick so auf eure aktive Zeit sicher auch noch früher, nehme ich zumindest da, ein Thema war, ist so der Blick nach der Karriere. Vielleicht gerade noch mal an dich, Sophie. Du hast dich entschieden, deine Karriere relativ früh zu beenden, mit 22, wenn es mir recht ist. Erste Frage vielleicht, was sind damals die Gründe gewesen? Und zweitens, du hast es vorhin vielleicht zwar schon angetönt, würdest du es, wenn du siehst, wie heute, sage ich, in diesem Alter den Weg aus der Schweizer Liga in die Top-Liga offen stehen, trotzdem nochmal gleich entscheiden?
Ja, ich muss sagen, ich glaube, bei mir war der persönliche Entscheid auch begründet gewesen, durch das, dass ich eigentlich an eine Art lokales Maximum, wie ich es so nenne, gestossen bin. Ich hatte persönliche Probleme, die mir damals vielleicht nicht ganz so bewusst gewesen, also ich habe auch eine Essstörung gelitten und durch das bin ich halt einfach limitiert gewesen. Und ich hatte eigentlich ein Energielimit gehabt, wo, wenn ich, weil ich überall immer 100% geben wollte, gleichzeitig an der ETH studiert habe, ist einfach irgendwo, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich nicht mehr weiterentwickelt. Ich habe eigentlich das erreicht in der Schweiz, wo ich gedacht habe, kann ich erreichen. Im Nachhinein, wenn ich mich normal ernährt hätte, wenn ich eine bessere Psyche gehabt hätte, wäre es sicher mehr möglich gewesen. Aber das sind Sachen, die ich in einem langen Prozess mit mir halt selber reflektieren und verarbeiten. Und von dem her, ja, ich habe da keine negativen, oder ich bereue eigentlich nichts. Auch wenn ich weiss, dass mehr möglich gewesen wäre, aber es ist ein wichtiger Teil von meinem Leben, der mir auch heute noch hilft, auch wenn man das vielleicht heute nicht so in CV schreibt.
Danik, Sophie hat ja gerade ein paar Aspekte angesprochen, die man oftmals nicht so sieht. Im Leistungssport, im Fußball jetzt auch. Jetzt würde es mich natürlich auch bei dir wundern, oder? Also ich meine, junges Kind nimmt da schon relativ in einem frühen Alter relativ viel auf sich, um den Traum vom Profi oder um in eine erste Mannschaft zu kommen, auf sich zu nehmen. Wie ist das bei dir gewesen? Ist dir das da bewusst gewesen? Oder wie schaust du jetzt mit ein bisschen Abstand auf das?
Also jetzt mit Abstand wird einem schon bewusst, was man in jungen Jahren hat dürfen, müssen leisten. Aber ich sehe es nicht als negativ. Ich sehe es auch nicht, dass ich in meinen Teenager- und 20er-Jahren viel verpasst habe, sondern im Gegenteil, jetzt im Berufsleben bringt mir das extrem viel Durchhaltevermögen, Teamgeist, Konkurrenzkampf. Das kann ich heute in meinem Leben jetzt auch sehr gut anwenden. Es war einfach eine mega Lebensschule gewesen. Aber bei mir ist dann halt so mit 7, 28 gekommen, wo es mir einfach langsam leid war, dass der Aufwand und der Ertrag für mich einfach nicht mehr gestimmt hat. Es hat mich dann doch mögen, gefühlt jede Geburtstagsfeier von der Familie, Freunde oder wichtige Events müssen zu verpassen, dass ich dann damals mir gesagt habe, hey, jetzt ist der Zeitpunkt, um einen Schritt zurückzugehen.
Ja, und dann, wenn wir doch langsam auch richtig durchgehen, auf dem Barfüll, richtig EM, in der Schweiz gehen. Ihr habt euch sicher, wie wir alle anderen auch, wo ihr gehört habt, hey, die Schweiz, DM kommt in die Schweiz, DM kommt auf Basel, gewisse Erwartungen gehabt, gewisse Vorfreude gehabt. Wenn ihr jetzt auf die ersten eineinhalb Wochen zurückschaut, sind eure Erwartungen erfüllt, übertroffen? Oder was denkt ihr dazu, den ersten Tag?
Also wirklich, ich kann nur positiv darüber nachdenken, es wird nur positiv darüber geredet. Ich bin bis jetzt jedes Spiel im Jockeli schauen, das Öffnungsspiel und am Dienstag Deutschland gegen Dänemark. Am Sonntag gehe ich natürlich Holland schauen, ich als Holländerin. Es ist einfach eine Bombenstimmung, es ist friedlich, man hat keine Bad Vibes, man möchte einfach guten Fußball sehen. Von dem her, ja, ich bin schon irgendwie überrascht, muss ich sagen. Also es war noch sehr weit weg anfangs Jahr und aufs Mal ist die EM da und ja, ich bin jetzt schon traurig, wenn es dann spätestens Ende Juli vorbei ist.
Bei dir, Sophie?
Wie gesagt, ich habe, also ich will nicht sagen, ich habe mich nicht auf das vorbereitet oder ich habe mich nicht dafür interessiert, aber es ist irgendwie, plötzlich ist sie da gewesen und plötzlich konnte ich nicht anschauen. Also ich bin jetzt auch schon ich bin Deutschland gesehen am Dienstag und gehe auch am Sonntag nochmal. Ich habe leider keine Schweiz-Tickets mehr bekommen. Respektive ich kann nicht können ans Eröffnungsspiel gehen. Ja, und also, was mir eigentlich fast am meisten freut, sind die Stimmen, die zu mir kommen und sagen, boah, ich hätte nicht gedacht, dass irgendwie 14'000 Leute an so einen Fanmarsch gehen. Ja, und das, also nicht, dass es irgendwie, dass man den Leuten etwas müsste beweisen, aber ich glaube schon, dass es gewisse kritische Stimmen oder auch Augen gibt, wo, ja, wo jetzt vielleicht überrascht sind.
Danik, Sophie spricht da ja, die Wucht an, die der Frauenfußball mittlerweile kann empfachen und empfacht hat. Also auch an euch beide sind damals als Spielerinnen im Vergleich zu heute, das sind schon nochmal Welten. Das ist eine ähnliche Frage, die ich vorhin Sophie gestellt habe, auch mit Blick auf die kritischen Stimmen. Wieso sind die so laut und wie nehmt ihr das vielleicht als ehemalige Aktive auch wahr? Weil ich glaube, das ist schon auffällig, dass der Frauenfußball unglaublich viel mit diesen skeptischen, würde ich sagen, Stimmen auch zu kämpfen hat.
Ja, ich glaube, die Leute haben oft immer noch nicht begriffen, dass man nicht vergleichen soll. Es ist einfach eine andere Sportart. Ich erhoffe mir wirklich, dass in Zukunft das Beweisen aufhört. Wir Frauen haben ja immer das Gefühl, wir müssen 100% funktionieren, sind sehr perfektionistisch. Aber das Beweisen soll aufhören, wenn das nächste Mal die Schweizer Nazi-Frauen irgendwo ein Quali spielen, wünsche ich mir, dass über 30'000 Zuschauer kommen und nicht, oh, jetzt bin ich gespannt, ob sie die Leistung auf den Punkt bringen. Mal schauen, ob die EM-Kampagne nicht irgendwie in die Hose geht. Die Zwischenkommentare nehme ich schon immer noch wahr, aber es wird zum Glück weniger. Und am Schluss, hey, leben und leben lassen, gönnen doch denen Mädels die Bühne. Sie machen einen Teamsport, also ganz ehrlich, tolle Vorbilder für jedes junges Mädchen. Also was willst du eigentlich noch mehr?
Ich glaube, wenn ich da noch anschließen darf, ich glaube, was wir schon auch immer noch nicht vergessen dürfen, ist, dass der Frauenfußball immer noch nicht auf einem Level ist, wo man so wie im Männerfußball kann so viel Geld verdienen, dass man nachher quasi, wenn man es gut anlegt, an nichts mehr muss denken und nichts mehr muss machen. Die meisten Girls machen trotzdem eine Ausbildung. Wir beide haben eine Ausbildung gemacht. Ich war damals an der ETH gesehen und dort hat es auf gut Deutsch gesagt, niemand interessiert, ob ich daneben geshootet habe. Und umgekehrt ist vielleicht das Verständnis auch nicht da gewesen. Und ich glaube, die Art von Professionalisierung, dass du wirkliche Profifußballerinnen hast, also nicht, dass ich dafür stand, dass man keine Ausbildung machen soll, weil ich glaube, in der Schweiz generell ist das sehr hoch angesehen. Aber das sind einfach alles Sachen, die halt auch dazu beitragen, dass die Girls, wenn sie dir Interviews geben, da kommt oft eine andere reflektierte Art über. Da kommt eine Lia Welti, die im Interview ist, die auch über ihre Probleme geredet hat im letzten Jahr. Ich glaube, das, wie gesagt, es ist eine Chance, dass der Frauenfußball eine Kultur vertritt, wo man auch mal Schwäche zeigen darf, wo man auch vielleicht, keine Ahnung, eine andere Sexualität hat und so weiter und so fort. Das sind alles Punkte, die sich vom Männerfußball vielleicht differenzieren, wo kritisch begutachtet werden, aber wo auch eine Stärke können sein. Und ich glaube, ja, da muss man das alles, wie alles im Leben, ein bisschen differenzierter betrachten.
Du hast ja auch, Sophie, ich habe gelesen, du hast EM auch als «the next big step» bezeichnet. Sind das die Sachen, die ihr jetzt gerade beide gesagt habt? Oder kannst du uns noch schnell erläutern, wieso auch für die Zukunft das jetzt gerade der nächste grosse Schritt sein für den Frauenfußball, vielleicht speziell in der Schweiz, vielleicht auch weiter darüber raus?
Ja, also das Erste, was mir jetzt hier in den Sinn kommt, ist, ich gehe davon aus, dass nach dieser EM ein Haufen Mädchen werden zu den Clubs gehen und werden in einem Club Fußball spielen. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass die Kapazität muss erhöht werden muss. Und nach so einem Event hat man natürlich gute Argumente, so etwas in Bewegung zu setzen. Und das Wichtigste ist aber halt, dass man so etwas auch wirklich nachhaltig entwickelt. Dass man nicht einfach nur weitere Stellen oder weitere Mädchen lässt Fußball spielen, sondern dass man auch dafür sorgt, dass gute Trainerinnen entwickelt werden, dass die aber auch gefördert werden. Dass zum Beispiel Dani schon könnte Trainerdiplom erwerben, während sie noch Profifußballerin ist. Das sind so Sachen, das sieht man im Männerfußball viel. Und viele gehen auch den Schritt nachher, wenn sie aufhören zu shooten. Und all die kleinen Sachen, das sind so Puzzleteile, die ineinander reingehen, wo man halt ein bisschen langfristig denken muss. Und ich glaube, das wird sehr wichtig sein, nach so einem Turnier, dass man das auch anständig analysieren und halt eben die entsprechenden Strukturen noch geschafft.
Danik, du hast schon einen gewissen Weg, den Sophie hier beschrieben hat. Bist du schon angegangen? Du bist schon Trainerin gewesen, du hast Diplom gemacht. Nebenbei arbeitest du auch noch in der Stiftung vom Nachwuchscampus. Also sprich, du bist sehr nah dran dort auch. Mit deinem Werdegang hast du schon ganz viel gesehen. Was ist denn aus deiner Sicht etwas oder Ansatz, wo man muss verfolgen muss, um eben vielleicht jetzt auch, wenn es einen Run gibt, das halte ich auch für sehr realistisch jetzt, dass wir dem können gerecht werden können, diesen Mädchen, aber auch Buben, spielt überhaupt keine Rolle, können gerecht werden, um die Strukturen weiter voranzutreiben?
Ja, ich glaube, Sophie hat es schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Es ist wirklich harte Arbeit. Man darf nie stehen bleiben. Vor 10 Jahren hat man nicht gedacht, dass wir hier hocken, dass die Leute begeistert die EM-Spiele schauen. Ich glaube, jeder Schritt ist ein kleiner Erfolg. Und egal ob im breiten Fußball oder im Spitzensport, es ist so wichtig, dass wir die Mädels, dass wir die Sportart allgemein einfach pushen, dass man die Möglichkeiten gibt und dass man in erster Linie nicht negativ darüber redet, sondern auf der ersten Linie sagt, hey, das ist etwas Positives, man ist in Bewegung, man möchte etwas bewirken und da müssen wir alle zusammenhalten, vor allem die Frauen, vor allem ehemalige Spielerinnen, dass wir nicht komplett von der Bühne gehen, sondern dass man eben ehemalige Nationalspielerinnen oder eben auch Spielerinnen, die auf höherem Niveau gespielt haben, zum sagen, hey, bleib doch im Trainerbusiness oder komm in eine andere Funktion im Fußball, dass sie nicht ganz verloren gehen.
Wenn ich vielleicht gerade hier noch schnell anhängen darf, eben Trainerbusiness vielleicht auch. Du, der das ja schon ein bisschen gesehen und erlebt hast, was erwartet einem denn dort, wenn man dort angeht? Wie hast du das Trainieren gelernt, jetzt auch bei den Frauen? Es wäre ja auch mal interessant zum Verstehen, oder?
Ja, es ist wie jeden anderen Job auch. Meine Ansprüche sind sehr gross. Ich bin sehr ehrgeizig. Also ich habe, glaube ich, den Druck mir am grössten gemacht. Also wenn du für den FC Basel Trainerin darfst sein, dann ist das wirklich etwas Grossartiges. Vor allem habe ich jahrelang für den Verein gespielt, wie Sophie auch. Amix muss man einfach auch ins kalte Wasser geschossen werden. Und ich glaube, das war mein Vorteil, dass ich Leute hatte, Mentoren hatte, die gesagt haben, hey Danik, das liegt dir. Go for it, du bekommst den Vertrag, wir geben dir das Vertrauen. Und ich habe nicht lange überlegen und habe mir gesagt, hey, wenn nicht jetzt, wenn dann.
Vielleicht gleich, um nochmal auf die strukturellen Sachen anzusprechen. Es wird ziemlich sicher den Boom geben. Man hat jetzt auch schon in den letzten Jahren gemerkt, hey, es kommen immer mehr sowohl Buben wie auch Mädchen in die Vereine. Man liest über I&S-Gelder, die langsam ausgehen. Irgendwie gibt es sonst noch irgendwelche so strukturellen Sachen, wie man sich da verbessern kann, dass man dem Boom auch gerecht werden kann? Ich glaube, du hast vorhin ein paar Sachen erwähnt, Sophie, oder mit den TrainerInnen und mit den Feldern. Aber irgendwie, man muss ja dem auch irgendwie noch recht werden, oder? Weil ich glaube, wenn man das Beispiel aus England von der letzten EM sieht, ich glaube, man rechnet auch mit irgendwie 10'000 neuen Mädchen, die in den Verein gehen. Wo gibt es da noch anzusetzen, falls wir gerade ein paar mit Verantwortungen im Publikum hocken?
Also was mir gerade spontan in den Sinn kommt, ist Breitenschaft Spitze. Also Dani hat es vorhin angesprochen, der Breitensport ist sehr wichtig. Und in noch von nicht so langer Zeit hat man auch im Männerfußball in der Schweiz noch teilweise Spieler gesehen, die einen Schritt vielleicht vom FC Solothurn nochmal zum, ich weiß gar nicht, ist es Solothurn gewesen, der Renato Steffen, ja. Oder auch Marco Strello, der glaube von
Thun wahrscheinlich.
Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber halt von, sag jetzt mal, unteren Ligen doch noch den Schritt in die Super League geschafft hat, oder Nazi A damals. Und ich glaube, und ich habe das dürfen ein bisschen miterleben mit meinen norwegischen Mitbegründer von meiner Firma. In Norwegen ist ein System in Kraft, wo eigentlich das Motto ist, so viel wie möglich, so lang wie möglich zu fördern. Und im Fußball, im Männerfußball, ist das praktisch unmöglich, weil du einfach so eine schiere Masse an Jungs hast, die Fußball spielen. Und einfach, ja, wenn der eins nicht schafft oder nicht bringt, dann kommt der nächste, oder? Und im Frauenfußball oder im Mädchenfußball, denke ich, ist im Moment, sollte das Credo sein, dass man halt sehr eine breite Masse schütten lässt, denen die Möglichkeiten gibt. Ich meine, die Infrastruktur in der Schweiz ist wahrscheinlich so gut wie in wenigen Ländern. Mittlerweile sind auch, glaube ich, die meisten Clubs an die Herrenclubs angegliedert oder müssen angegliedert sein. Das heisst, Infrastrukturen sind gut. Und wie gesagt, aus meiner, also mein erster Gedanke ist, breit ist auf die Spitze.
Gut, Sophie sagt zwar schon, dass die Infrastruktur in der Schweiz gut ist, aber wenn ich jetzt kurz an meinen Arbeitgeber denke oder dort, wo ich arbeite, beim Nachwuchs Campus, es ist ja so, wir haben eine Kunststraße, wir haben gefühlt 7 Nachwuchsmannschaften und dann wollen wir noch die Mädchen integrieren, also irgendwann, ja, sind Kapazitäten dann gleich aufgebraucht. Also im Winter hat es Schnee, wir haben nicht auf allen Rasenplätzen Heizungen. Also es ist dann schon irgendwann auch mal aufgebraucht, oder? Und für das haben wir dann gleich gefühlt, damit Platzmangel, was Kunstrasen betrifft und so weiter. Es ist dann auch nicht so einfach in der Schweiz oder in Basel sagen, hey, komm, wir haben zwar das Geld, ich finde vielleicht irgendwelche Sponsoren, aber es ist dann nicht so einfach, irgendwo eine Kunstrasse zu bauen.
Dani, du sprichst da sehr wichtige Punkte an, wo weiterhin man muss dranbleiben muss. Mit Blick jetzt schon auch langsam so ein bisschen Richtung Schweizer Nationalmannschaft fällt nichtsdestotrotz, und das ist ja sehr positiv, da profitieren wir ja alle davon, weil es Freude macht. Wir haben diverse junge, talentierte Spielerinnen, wo ich finde, man sieht durchaus auch schon im Profil, die sind anders geschult worden als jetzt vielleicht noch vor ein paar Jahren. Die bringen ganz andere Fertigkeiten mit. Ich denke jetzt an einen Sidney Schertenleib, einen Iman Bönne ist ein Beispiel und, und. Das ist eine super Entwicklung, oder? Also ich denke, wir sind eigentlich schon auch irgendwo durch auf einem guten Weg und jetzt müssen wir dranbleiben, oder was denkst du?
Hey, absolut. Wenn ich denke, wie ich gesehen bin mit 17, 18, ich hatte mir wirklich in die Hose gemacht. Die haben keine Furcht gefühlt. Die sind so selbstbewusst. Du hast es vorhin gesagt, Benet, die hat jetzt bei Manchester City unterschrieben. Andere Spieler bei Barcelona. Ich hatte Heimweh gehabt oder hat brillt, wenn ich von zuhause weggehen musste. Von dem her, ja, es ist schon eine andere Generation. Die sind furchtloser, mutiger oder denken nicht, ja, was ist, wenn ich vielleicht den Schritt bereue, was ist, wenn ich die Schule nicht bestand, die machen einfach. Also das ist schon anders als früher. Also wir sind da schon vielleicht auch anders erzogen worden. Ja, nein, du kannst jetzt nicht in die Bundesliga gehen, du machst das erst, wenn du das Diplom im Sack hast. Darum, ja, da merke ich schon, dass irgendwie eine andere Generation herrscht.
Aber vielleicht auch zum Nachfragen, sind die Wege nicht vielleicht auch ein bisschen einfacher gewesen? Also zumindest bei mir jetzt aktuell hat man jetzt den Eindruck erweckt, ich meine, gerade in diesem Sommer wechseln mindestens 3, 4, 5 Spielerinnen aus der obersten Schweizer Liga ins Ausland. Also eben Iman Bönne, Nomi Ivelli und es gibt noch mehr, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber auf jeden Fall mehr, oder? Und in den Frühen hat es das Gefühl weniger gegeben. Und da habe ich mich gefragt, sind die Wege irgendwie offener jetzt? Oder hat man vielleicht einfach so vernünftigere, vielleicht in Anführungszeichen, Entscheid damals noch getroffen?
Ich glaube, also was die Ausbildung, also die sportliche Ausbildung anbelangt, weißt du besser gesagt, da habe ich jetzt wenig Einblick in den letzten 10 Jahren, aber was sich natürlich geändert hat, ist die ganze Sportanalytik, also Daten, die erfasst werden. Ich meine, das Scouting bewegt sich auf einem ganz anderen, oder ist ganz anders erfasst, würde ich jetzt mal sagen, als noch vor 10, 15 Jahren. Mittlerweile haben alle Spielerinnen Berater. Das hat es auch damals, ich glaube, Laura Mati hat das auch gesagt, genau, in ihrem, ja, Talk. Also die ganzen Abläufe sind anders. Dass dann aber noch eine natürlich das Potenzial oder Qualität hat, zum Manchester City oder einem ähnlichen Top-Verein zu gehen, das hat natürlich dann mit der sportlichen Ausbildung zu tun. Und das, wie gesagt, kann ich weniger beurteilen.
Schon du, Dani, gerade so schnell ergänzen, ja?
Also ich finde, oder das ist immer so gesehen, die Schweizer Liga ist schon eher Ausbildungsliga. Also schon zu unserer Zeit, wo wir beim FC Basel gespielt haben, hat es viele Spielerinnen gegeben, was ja eigentlich auch erfreulich ist, wo dann der Schritt hauptsächlich zum SC Freiburg geschafft haben. Also die Schweizer Liga ist wirklich bekannt dafür, wie es halt ist, dass wir top können ausbilden, aber um das grosse Geld verdienen oder um auf die grosse Bühne können spielen, dann ist halt die Schweizer Liga doch noch nicht so weit, dass man dann sagt, hey, jetzt geht man in die Bundesliga oder eben nach Manchester City.
Aber es spricht einmal dafür, ich meine, gerade du mit den Eindrücken vom Campus vielleicht auch noch, dass man zuversichtlich kann auch in die Zukunft der Schweizer Nazi schauen. Mit all den jungen Spielerinnen, die jetzt schon dort sind und vielleicht wahrscheinlich bald auch noch kommen.
Absolut, also wenn es gut läuft, können wir die jungen Spielerinnen, die jetzt aktuell Stammspielerinnen sind bei der Schweizer Nazi, noch 10, 15 Jahre lang verfolgen. Also das ist mega, mega toll. Früher in der Schweizer Nazi war Lara Dickenmann, Ramona Bachmann. Man hat das Gefühl gehabt, immer die zwei haben irgendwie die Nazi müssen retten oder vielleicht auch noch Anna Zünegotschewitsch, aber jetzt sind es zum Glück mehrere Namen und nicht nur Lia Welti. Und das ist sehr, sehr zuversichtlich für die Zukunft.
Ich hoffe auch, dass so die Schweizer Mentalität, so, oh ja, yeah, wir sind jetzt im Viertelfinal, jetzt ist ja alles gut, jetzt können wir aufhören, dass sich das ein bisschen abstellt. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht nach dem ersten Spiel. Dass, also ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das blöd, wenn ich jetzt das sage.
Ja, dann müssen wir packen. Sag's, wie es ist.
Zu positiv.
Zu positiv. Wir haben das Spiel unnötigerweise verloren und wir haben es einfach nur angeschissen. Klar, es war eine super Kulisse und wahrscheinlich ist das für die meisten das erste Mal, dass sie so ein Spiel erleben. Aber ja, schlussendlich geht es um 3 Punkte, oder? Und die haben sie nicht geholt. Und die Mentalität, die hoffe ich wirklich, dass die Jungen dass die das reinbringen.
Ich glaube, du sprichst mit Mentalität auch noch etwas an, wo wir auch schon gehört haben, in den Podcasts hier, wo wir auch schon besprochen haben, so in Dailies etc. Die Mentaltrainings, hat es das bei euch früher auch schon gegeben? Oder ist man zumindest irgendwie ja, dort auch schon auf eine Art gefördert worden? Oder, weil das ist ja auch etwas, wo man jetzt erstmal, ich meine, das hat, glaube ich, Joe Vert schon gesagt, dass das irgendwie der französische Nationaltrainer irgendwie jetzt so als grosse Neuerung aufgebracht hat, dass sie jetzt einen Mental Coach haben. Wo man dann ja wahrscheinlich so denkt, jo, wie viel hat die Herren-Nationalmannschaft? Wie war das so bei euch gewesen?
Also eben, Sophie und ich sind jetzt noch nicht so alt. Also zu unserer Zeit, wo ich das erste Mal in die U17-Nazi gekommen bin, hat es tatsächlich schon eine Mentaltrainerin gegeben. Und das sind meine ersten Schnittstellen gewesen, wo sie der Meinung war, ich hole zu viele geile Karten, wie kann man die Emotionen besser in den Griff bekommen. Also das hat es schon zu unserer Zeit gegeben. Also ich finde das eine super Sache. Es ist mega wichtig, dass man eben über mentale Gesundheit, über ja, den Druck auch irgendwie können reden. Weil es ist ja so, wir Frauen oder allgemein auf dem höchsten Level immer die Leistung auf den Punkt bringen, ist nicht einfach. Oder? Und vor allem als junges Mädchen ist es wichtig, irgendwelche Tipps zu bekommen, wie geht das. Also wir alle kennen das, dass wir Blackouts haben, wir alle kennen das, dass es eine Phase gibt, wo du einfach die Leistung nicht mehr auf den Punkt bringst. Du trainierst wie eine Weltmeisterin, aber kannst es nicht umsetzen am Wochenende. Und dementsprechend ist es für mich keine Überraschung, dass es ja, in der Nationalmannschaft automatisch Mentalcoaches mitgehen.
Aber ich glaube, es hat auch einen anderen Stellenwert. Ich glaube, vielleicht vor 10 Jahren hat man noch nicht unbedingt darüber geredet, dass man einen Mentaltrainer hat oder benutzt. Und auch als Spielerin oder Spieler ist man vielleicht ist man gegangen, aber man hat halt gedacht, ja, ich gehe halt mal. Aber man hat nicht wirklich, also ich glaube, das ist noch ein Vorteil für gewisse ein Problem, dass es einfach, es ist halt schlecht quantifizierbar. Also es gibt jetzt vielleicht ein paar Mentaltrainer, die wir widersprechen werden, aber es ist halt sehr, gewisse würden sagen, wischiwaschi und andere würden sagen, es ist absolut sensationell. Aber es ist halt schwierig, auch wenn du einen Mentaltrainer hast, der wie ein Trainer selber nicht für alle gleich gut funktioniert. Das ist auch eine sehr individuelle Geschichte. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Arbeit gemacht wird und dass die auch ernst genommen wird. Weil ja, in einem Fall wie mir damals, glaube ich, hätte es mir extrem viel können bringen, wenn ich mit der richtigen Person im richtigen Moment geredet hätte. Oder mir halt einfach auch mal über jemand auf meine Probleme angesprochen hat, weil eigentlich wären sie von außen schon deutlich ersichtlich gewesen.
Es ist hochspannend, was du sagst, Sophie. Ich habe da ja auch aus eigener Erfahrung, und es ist ja noch lustig, vor 15 Jahren oder so haben sich auf dem Trainingsfeld unsere Wege auch noch gekreuzt. Also ich kann da absolut zu 100% zustimmen. Ich habe das selber auch ganz genauso erlebt und habe mir das auch auf eine andere Art und Weise gewünscht, wie ich das dann später erfahren habe und gemerkt habe, was das für ein Mehrwert kann sein, oder? Ja, und was für eine Komponente, für eine wichtige Komponente das ist. Das ist wunderbar gewesen, ihr zwei. Ich glaube, als nächstes müssen wir dann anschauen, welche Mentalität nachher unsere Schweizer Nazi dann im Spiel muss an den Tag legen, damit wir nachher in das Viertelfinale können einziehen. Und bis dann würde ich sagen, machen wir schnell ganz kurz 5 bis 10 Minuten Pause und melden uns nachher mit einem Countdown zum Spiel wieder.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.